Genau, ich lese euch mal den ersten Bibelvers vor und ich bete noch ganz kurz vorher. Danke, Jesus, dass du mir hilfst, dein Wort in richtiger Weise rüberzubringen. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen öffnest und dass jeder genau das mitnimmt, was er für seinen Alltag und für sein Glaubenswachstum braucht. Amen. Genau, der erste Teil, der Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Ich lese es euch nochmal aus der Hoffnung für alle vor. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Ja, ich finde die Aussage ja auch ein bisschen radikal, ne? Gott hat nur gefallen, wenn wir glauben. Und das Wort Glauben heißt Pistis in Griechisch. Und ich sage euch mal, was das so bedeuten könnte. Überzeugt sein von etwas, Vertrauen haben zu, an die Treue Gottes glauben, Sicherheit zu haben. Das alles kann das bedeuten. Glaube, wenn du Jesus in dein Herz einlädst, dann hast du diese tiefe innere Überzeugung in der Regel, ja, dass du ein Kind Gottes bist. Das wird einem geschenkt, wenn man Jesus einlädt. Ich hoffe, dass ihr das alle im Herzen habt. Das kann auch mal wanken, aber in der Regel haben wir das. Aber in unserem Alltag, sage ich mal, ist der Glaube manchmal echt herausgefordert. Der ist ja nicht stetisch gleich, ja, je nachdem, wo wir gerade im Leben sind, ist das mal ein bisschen ein Auf und ein Ab. Aber was machen wir, wenn der Glaube auch mal etwas abhanden kommt und wir mit Gott hadern, ja, warum er dies oder jenes zulässt oder warum wir in manchen Dingen auch nicht gleich unseren Durchbruch kriegen, unsere Heilung oder eine situative Veränderung, die nicht so schön ist? Und mir ist so in dem Text aufgefallen, dieses Wort ihn suchen. Dieses Wort Gott suchen, das hat echt eine größere Bedeutung im Zusammenhang mit dem Glauben. Weil manche Leute glauben, wenn du Glauben, den hast du oder hast du nicht, ja, und wenn du ihn halt nicht hast, hast du halt so Pech gehabt. Nee, glauben zu können, ist, glaube ich, immer wieder ein innerer Suchprozess, wo wir uns Zeit nehmen, wirklich mit Gott Gemeinschaft zu haben, wo wir wirklich, der Glaube kommt nämlich aus Gott, den können wir nicht produzieren, ja, der fällt nur leider manchmal auch nicht so vom Himmel. Sondern Glaube entsteht, indem wir in Beziehung zu Gott stehen. Ja, hier drücken die sich aus, ihn suchen, ja, Gott suchen. Und das geht manchmal nicht von einer Sekunde auf die andere. Das ist so, wenn du was verloren hast und du suchst das. Manchmal hast du Glück, findest du das ganz schnell. Manchmal bekommen wir schnell von Gott Antworten, schnell eine Lösung unserer Probleme. Wir erleben Heilung und solche Dinge. Aber manchmal brauchst du auch länger, um etwas zu suchen. Da musst du wirklich dranbleiben. Da ist es eben nicht ganz so einfach. Ja, das Wort suchen im Griechischen heißt ekzeteo. Und das bedeutet, fand ich auch ganz interessant, Verlangen haben, ja, suchen natürlich, fleißig sein, ja, also fleißig sein, Gott zu suchen. Sorgfältig kann das auch heißen, ja, sorgfältig suchen, erfragen. Also da wird schon deutlich, ja, das ist auch, sage ich mal, ein Investment, was wir da machen, wirklich, wenn der Glaube abhanden kommt. Wenn du darfst mit deinen Zweifeln, mit allem zu Gott kommen, aber du musst dir dann in dem Moment wirklich Zeit nehmen, Gott zu suchen. Ich gebe euch noch ein paar Bibelverse, die das auch beschreiben, dieses Suchen. Das fand ich ganz spannend, weil das hat hier ganz viele Parallelen. Das Suchen findet man an vielen Stellen der Bibel. Ich gebe euch einen kleinen Ausschnitt, zum Beispiel Matthäus 7, 7 bis 8. Bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird aufgetan. Auch in Jeremia kommt das Wort Suchen vor. Jeremia 29, 13. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt. Ja, das ist also wirklich so eine Hingabe an Gott auch, ja. wenn wir zu ihm kommen. Dann entsteht einfach neuer Glaube. Und Glaube entsteht natürlich, wenn du Gott suchst, seine Person, Gemeinschaft mit ihm hast, aber auch Gemeinschaft mit seinem Wort hast. Das gehört zusammen, ne? Wenn wir Gott suchen, er ist ja auch das Wort, sagt uns der Johannesprolog. Ich lese euch das mal Römer 10, Vers 17 vor. Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also der Glaube kommt einfach aus Gott, das ist ein Geschenk, das ist auch eine gute Sache und das finden wir, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen und mit Gott und ihn eben suchen. Ja, dann spricht der Text auch davon, es ist wichtig, an die Existenz Gottes zu glauben. Und da haben wir, die wir hier sitzen, glaube ich, alle kein Problem mit. Wer an die Existenz Gottes glaubt, wird errettet. So muss man das verstehen, ja. Natürlich hängt es auch im Zusammenhang des Kontexts des Neuen Testamentes, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Warum hier der Hebräerbrief schreibt, wer an die Existenz Gottes glaubt, ich lese euch das noch mal ganz kurz vor, das hat nämlich wirklich einen Kontext. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das ist hier ganz wichtig, ja, dass wir glauben an die Existenz Gottes und wir glauben, dass wenn wir ihn suchen, dass Gott uns dann auch belohnt. Es gab nämlich früher den Deismus, ja, und das habe ich bei mehreren Auslegern gefunden, die haben das bestätigt. Dieser Deismus sagt nämlich praktisch, du glaubst an Gott, ja, ganz klar, an die Existenz Gottes und du suchst ihn auch, aber du bekommst keine Belohnung. Du machst das aus freien Stücken, ja. Du machst es praktisch völlig selbstlos. Natürlich kennen wir die Motivation, wir machen das aus Liebe zu Gott, ja. Ganz klar, das ist eine Motivation. Aber die Bibel spricht ganz klar davon, dass es eine Belohnung gibt, dass es auch eine Motivation sein soll. Und das ist zutiefst unbiblisch, was der Deismus früher geglaubt hat, dass wir das immer nur aus freien Stücken machen, dass wir keine Belohnung erwarten sollen. Ja, das ist zwar selbstlos, hört sich gut an, ist aber wirklich zutiefst unbiblisch. Und ich werde euch das jetzt aus der Schrift mal beweisen. Zum Beispiel fängt das schon an bei 1. Mose 15,1. Nach diesen Dingen erging das Wort des Herrn an Abraham in einem Gesicht und er sprach: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Ja, da seht ihr, da wird erst einmal von einem Lohn gesprochen. Und auch im Neuen Testament gibt es viele Stellen, die vom Lohn Gottes reden. Zum Beispiel Markus 10, 28 bis 29. Petrus fing an, zu ihm zu sagen: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Väter oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Willen, um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder, Äcker unter Verfolgung und im kommenden Zeitalter das ewige Leben. Und da gibt es viele Stellen, die einfach von einem Lohn sprechen, ja. Weil ich kenne das von mir auch, dass ich auch irgendwo so ein Stück weit diese Gedanken habe. Man macht das aus Selbstlosigkeit, weil Jesus sich auch hingegeben hat. Aber Gott möchte, dass du weißt, dass du einen Lohn bekommst. Ich möchte euch eine Nahtoderfahrung erzählen. Ich weiß, die sind immer ein bisschen kritisch. Will man die glauben, will man sie nicht glauben, ja. Aber diese Nahtoderfahrung, da ist ein Christ, ja, und der wird von Gott wirklich korrigiert im Himmel. Und ich glaube, mit sowas brüstet man sich nicht unbedingt, ja. Man brüstet sich mit anderen Dingen, aber nicht damit, dass man von Gott korrigiert wurde. Und die habe ich vor vielen, vielen Jahren gehört, die ist mir echt nachgegangen. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, dass euch das echt anspricht. Ich erzähle euch die Story mal. Da war also ein Christ gut situiert, ja, bürgerlich, stand gut da im Leben, hat sein Geld verdient, hat in der Gemeinde mitgearbeitet, alles perfekt, ja. Und da war in seiner Nachbarschaft ein Obdachloser, der war Christ und der hat Traktate verteilt. Und der Christ hat sich da echt drüber aufgeregt, weil dieser Obdachlose seinen Charakter nicht im Griff hatte, ja. Der war öfter mal wütend, ja, und da hat er rumgeschrien. Und da hat er mit irgendwelchen Bierdosen rumgekickt und hatte sich einfach nicht im Griff. Ja, der hatte Wutanfälle und solche Sachen. Und der Christ hat sich gesagt, meine Güte, das ist ja wirklich kein Zeugnis, dieser Obdachlose. Der evangelisiert ja und hat, ist kein Zeugnis für die Welt, ja, weil er sich nicht im Griff hat, seinen Charakter. Und dieser Christ hatte eine Nahtoderfahrung. Und da hat er erzählt, er ist Gott begegnet. Ja, ich weiß nicht mehr, was er hatte, irgendwie eine Herzattacke oder irgendwas. Er ist Gott begegnet. Und Gott ist total liebevoll mit ihm gewesen im Himmel. Aber er hat gesagt, die Gedanken, die du den, über diesen Obdachlosen hast, die sind nicht richtig. Ich sehe diesen Obdachlosen komplett anders, mit ganz, ganz anderen Augen, wie du ihn siehst. Er hat seine Charakterschwächen, aber dieser Mann ist in seiner Kindheit in den Schrank eingesperrt worden, stundenlang, ja, und ist dann irgendwann mal rausgelassen worden. Der ist physisch und auch psychisch misshandelt worden in seiner Kindheit und irgendwann hat er Jesus kennengelernt. Und er gibt sich die Mühe, er verteilt Traktate, er hat seinen Charakter nicht völlig verändern können, aber er hat ganz viel verändert in seinem Leben. Und deswegen sehe ich diesen Mann komplett anders, wie du ihn siehst. Und dieser Mann wird einfach mal einen großen Lohn im Himmel haben. Und das möchte ich dir sagen. Und ich möchte, dass du das anderen auch sagst, dass ihr mit anderen Augen Menschen seht, weil ihr könnt nicht hinter die Fassaden sehen. Ihr könnt nicht sehen, was die auch durchgemacht haben, manche Menschen, und was sie auch an Veränderung erlebt haben durch Jesus. Das hat mich sehr bewegt und vielleicht bewegt euch das auch. Und Matthäus 10, Vers 42 sagt, und wer irgendeinem dieser Kleinen nur ein Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Und ist es nicht schön zu wissen, du bekommst einen Lohn, auch wenn dein Dienst niemals perfekt sein wird, ja, auch der Lobpreis ist nicht perfekt, aber wir haben Gott genossen, ja, in vielen Liedern. Und Gott freut sich da total drüber, ja. Ich habe auch keine perfekten Predigten, ja. Aber Gott wird uns einen Lohn schenken. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Sache, das wirklich im Kopf zu haben, dass Gott uns belohnt und dass wir uns gegenseitig auch mit anderen Augen sehen, wenn wir nicht perfekt sind. Und jetzt machen wir noch Hebräer 11, Vers 7. Da kommt nämlich jetzt der Noah dran noch. Durch Glauben bereitete Noah, als er einen göttlichen Ausspruch über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses, durch die er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde, die nach dem Glauben ist. Also Noah hat ja unglaublichen Glauben an den Tag gelegt. Ihr müsst euch vorstellen, also die Menschheit war total böse, sagt die Bibel, ja. Und Gott bereute es sogar, Menschen geschaffen zu haben. So schlimm muss es gewesen sein. Und er baute ein großes Schiff. Eigentlich baute er einen Kasten, wenn man das aus dem Hebräischen wortwörtlich übersetzen will. Und dieser Kasten, ich würde ihn mal mit einem Containerschiff vergleichen, ja. Vielleicht sah er so ähnlich aus, nur natürlich aus Holz. Und er war 22,5 Meter breit, 13,7 Meter hoch. Ich weiß nicht, wie hoch das Haus hier ist. Also unser Haus zu Hause ist auch schon dreistöckig und hat nur 8 Meter. Das ist ganz schön, eine ganz schöne Höhe und 135 Meter lang, ja. Also das ist schon ein gewaltiges Teil gewesen mit drei Stockwerken. Und er baute ungefähr 100 bis 120 Jahre. Das steht nicht explizit in der Bibel, aber das kann man ableiten aus verschiedenen anderen Zahlen, die uns da gegeben werden an Noahs Alter, als er Gottes Stimme hörte und als die Flut dann kam. Jetzt stellt euch mal vor, wie es dem Noah ging, ja. Der hat da 100 Jahre ungefähr dran rumgebaut, mitten auf trockenem Land, ja. Und ja, da unten regnet es auch nicht so wahnsinnig viel. Und der hat da gebaut und gebaut, ja. Und was für einen langmütigen Glauben Noah an den Tag gelegt hat. Ja, es ist doch schon irre, oder? Und wenn die Menschheit so böse um ihn rum war, könnte ich mir vorstellen, die kamen da und haben den Noah ausgelacht, ja. Ich weiß nicht, was sie alles gemacht haben, ja. Vielleicht kamen ganze Touristengruppen vorbei und haben mal gedacht, jetzt schauen wir mal wieder beim Noah vorbei, wie dieser Verrückte religiös verdrehte Mann und seine Familie da wieder an irgendeiner Arche bauen, wo jedoch kein Meer und nichts in der Nähe ist, ja? Wie es ihm da wohl gegangen ist. Aber er hat treu festgehalten. Und vielleicht kann man die Gemeinde so ein bisschen vergleichen, ja? Die Gemeinde ist auch so eine Art Rettungsschiff, sage ich mal, ja? In einer Welt, wo die Gottesfurcht auch immer mehr und mehr abnimmt, ja? Und die bauen sich ihre eigene Philosophie lieber zusammen, als auf einen Gott zu hören und auf ethische Werte hochzuheben. Und vielleicht belächeln sie dich auch, dass du hier in die Gemeinde gehst, dass du treu kommst. Aber wisst ihr was? Der zuletzt kommt, lacht, ja. Zuletzt wird abgerechnet. Und ich denke, das wird einen sehr, sehr großen Lohn geben. Und wir machen das nicht umsonst, ja. Ja, und vielleicht sagst du dir auch, na ja, ich sag mal, der Noah, der hat's ja leicht gehabt, der hat Gottes Stimme gehört, ja, der hat eine hörbare Stimme aus dem Himmel wahrgenommen, ja, dann könnte ich auch alles machen. Aber wisst ihr was? Zu Zeiten Noahs gab's kein Wort Gottes, ja, es gab keine Bibel, ja, es gab ein paar Keilschriften, die man damals gefunden hat, weil der Noah hat viele 100 Jahre vor Mose gelebt, ja, also es gab die Bücher Mose gab's auch nicht. Und er musste Gott wirklich deutlich hören. Ich sag mal, wir haben es eigentlich viel besser. Wir haben die Offenbarung Gottes, weißt du, zwischen zwei Buchdeckel. Und das ist wirklich was Besonderes, wo Gott sich offenbart und wo viele Menschen einfach ihr Zeugnis da reingeschrieben haben, wie sie Gott erlebt haben. Das ist eigentlich das größere Vorrecht. Und wir können Gottes Stimme hören. Vor allem, wenn wir einen Weg gehen, der nicht so einfach ist. Ich möchte euch aus der Kirchengeschichte eine kleine Story erzählen. Die fand ich wirklich erstaunlich. Ja, da gab es einen William Carey. Das war ein ganz, ganz einfacher Mann im 17. Jahrhundert. Ja, das war ein Schuhmacher. Und dieser Schuhmacher, ja, der hat auf dem Herzen gehabt, er will nach Indien gehen. Er möchte das Evangelium verkündigen. Und naja, seine Gemeinde, die war da überhaupt nicht begeistert von. Er ist den Baptisten beigetreten, nachdem er sich bekehrt hat. Er ist auch in einer sehr einfachen Familie groß geworden. Er hatte keine Bildung und nichts, ja. Damals ging es eben einfach nach Geld. Wer Geld hat, hat Bildung bekommen. Wer keine Geld hatte, dessen Kinder haben eben keine Bildung bekommen oder wenig Bildung halt. Und so wollte ihn natürlich keiner gehen lassen. Aber er hat so eine Überzeugung im Herzen gehabt, ja. Und er hat auch keine hörbare Stimme gehört, aber er wusste, er soll nach Indien. Dann hat er angefangen, sich die Sachen anzueignen. Er hat angefangen zu studieren, Geographie, Theologie. Er hat angefangen, Sprachen zu studieren. Dann hat er nochmal angeklopft, ja, in seiner Gemeinde. Leute, ich habe jetzt studiert, ja, ich habe mich vorbereitet. Ich möchte nach Indien gehen. Und die haben vehement das abgelehnt. Zu dem Zeitpunkt hat die Baptistengemeinde und auch viele andere Gläubige waren der Überzeugung, es ist nicht nötig zu evangelisieren. Wenn Evangelisation, das macht Gott selber. Da braucht man niemanden schicken. Ja, ist natürlich unbiblisch, aber es war damals die Überzeugung, die sie einfach hatten. Dann hat er gedacht, na ja, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt gehe ich in eine große Konferenz. Da sind moderne Prediger da. Die werden mein Anliegen sicher verstehen und werden mich unterstützen, dass ich nach Indien kann. Aber wisst ihr, was passiert ist? Der Mann soll gesagt haben, das kann man nicht ganz nachweisen, er soll gesagt haben, nee, wenn Gott jemand in Indien haben will, dann geschieht das komplett automatisch. Da kommt keiner von uns, das geschieht in Indien automatisch. Ja, und dann war das schon wieder vom Tisch. Dann war es so, er war aber der festen Überzeugung, ja, dass er gehen soll. Er soll nach Indien. Dann ist er einfach losgereist. Er hat ein paar wenige Unterstützer gehabt. Aber das Geld war so wenig, dass er sehr, sehr arm war in Indien, ja. Und wisst ihr, könnte man ja meinen, jetzt ist er da in Indien, war Gott gehorsam, jetzt kommt die große Belohnung, jetzt kommt der Durchbruch, ja. Aber das war nicht so, ja. Der Mann ist erstmal krank geworden, ja, vielleicht weil sie auch so arm waren. Dann ist noch der Sohn gestorben, ja, also echt dramatisch, ne? Stellt euch vor, das Kind stirbt, ja, und seine Frau bekam daraufhin eine Psychose, ja, die hat das nicht verkraftet. Aber der Mann ist da geblieben, ja, Und ihr könnt euch vorstellen, wie es dem ging jahrelang, ja, weil wenn die Frau eine Psychose hat, mit ihr zusammenzuleben, das wird nicht einfach gewesen sein, ja, damit überhaupt umgehen zu können, ja. Er wird Gott viel gesucht haben, denke ich, weil er hat seinen Glauben aufrechterhalten. Er ist geblieben, er ist 40 Jahre dort geblieben. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Der Mann hat dann so viel Frucht gebracht, da ist so ein Segen durchgebrochen bei dem William Carey. Er hat, man weiß es nicht ganz genau, ja, es schwankt so ein bisschen die Angaben. Ich sage mal, ungefähr kann man auch nachweisen. Er hat viele, viele Sprachen, ungefähr 30, die Bibel oder Teile der Bibel in 30 verschiedene Sprachen und Dialekte übersetzt. Müsst ihr euch mal vorstellen, was das für ein Segen ist. Er hat Schulen gegründet, er hat Hochschulen gegründet, er ist für soziale Gerechtigkeit eingetreten, ja, weil zu der Zeit wurde in Indien immer noch Mädchen umgebracht, wenn die zur Welt kamen, ja, weil sie keine Mädchen wollten. Mädchen hatten keinen Wert, ja. Mädchen kosten nur Geld, ja. Und auch die Witwenverbrennung, ja. Dass wenn die Männer gestorben sind, dass die Witwen dann verbrannt worden sind. Da hat er sich für eingesetzt, dass das Unrecht wirklich aufhört. Und später wurde das sogar gesetzlich verboten, ja, auch wenn es nicht überall durchgegangen ist in der Praxis, aber es wurde dann vom Land selber verboten. Also er hat unglaublich viel gewirkt. Und ich dachte so, ja, das ist so ein Vergleich zu Noah, ne? Er hat einen langen Zeitraum wirklich durchgehalten, seine Vision hochgehalten, seinen Glauben hochgehalten. Und hat nachher eine unglaubliche Belohnung dafür bekommen. Das fand ich echt richtig, also das fand ich echt beeindruckend, muss ich sagen. Ja, um zu glauben, da brauchst du, ja, du brauchst, um gehorsam zu sein, musst du wirklich diesen Glauben haben. Und ich denke, der William hat einfach ganz viel auch Gott gesucht, ist an Gott dran geblieben. Und das ist einfach eine starke Sache. Und was dieser Vers hier auch noch sagt, ist, das habe ich am Anfang erst gar nicht verstanden, beim Noah, durch Furcht baute er die Arche zur Rettung seines Hauses, durch die er die Welt verurteilte und Erbe der Gerechtigkeit wurde. Der Glaube macht gerecht, das Thema hatten wir schon mal, aber die Welt wird verurteilt. Ich glaube auch ein Stück weit einfach dadurch, ja, dass er einfach auf Gott gehört hat, ja, dass es möglich war, auf Gott zu hören, dass er Gottes Willen für sein Leben getan hat. Und ich habe so ein bisschen gedacht, uns geht's als Gemeinde vielleicht auch mehr und mehr so, ja. Ein Stück weit fühlt die Welt sich vielleicht auch verurteilt von uns, ja. Vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst, ja, weil wir wirklich an ethischen Maßstäben festhalten, ja. Und ich sag mal, die Welt, ja, wie bei Noah, die wird immer böser, ja. Also ich muss euch das nicht sagen, ja. Die Verunglimpfung vom Abendmahl bei Olympia habt ihr wahrscheinlich alle mitgekriegt. Das war ja ein Stück weit, sage ich mal, ein Höhepunkt von Bösen, was man, wo eine Verachtung ist für heilige Dinge, ja, was wir in dem Maß, glaube ich, alle noch nicht erlebt haben, ja. Und auch jetzt, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, bei ARD. Es gibt ja immer so ein paar Fußballer, die gläubig sind, ja. Das sind oft so Brasilianer oder so, ja. Und die haben dann auf ihrem T-Shirt drauf, was weiß ich, Jesus liebt dich oder Jesus rettet oder keine Ahnung, ja. Das sieht man manchmal im Fernsehen. Und jetzt kamen die wirklich auf den Klops, ja. Ich habe mir das nochmal angehört. Sie warnen vor diesen Fußballspielern im öffentlich-rechtlichen, ja, Fernsehen. Sie warnen vor den Fußballspielern, die evangelisieren. Ja, das ist gefährlich, so ungefähr. Und da habe ich gedacht, wow, also wir kommen echt in so ein bisschen in anderes Fahrwasser rein, wie es früher war. Unsere christlichen Werte, ja, die wir bei der CDU früher auch so ein Stück weit gesehen haben oder zumindest gesucht haben, die sind irgendwo dahin, ne? Und ich habe so gedacht, ja, vielleicht kommt ein Gericht Gottes auch, ja, so ähnlich wie bei Noah, ein Gericht Gottes auch über die Menschheit, dass sie Raum haben, Buße zu tun, ja, dass sie vielleicht wieder Gott suchen, ja. Vielleicht wird die Zeit tougher aus dem Grund, ja. Aber wenn wir stehen bleiben, wenn wir Frieden haben, ja, in einer Welt, die keinen Frieden mehr hat, ja, die wenig Frieden hat, viele Beziehungen sind zerrüttet, wenn ihr so in die Welt schaut. Viele haben auch Ängste, ja, man kriegt das manchmal nicht so mit. Aber der Welt geht es nicht gut, ja. Und ich glaube, er wird zunehmend nicht mehr so gut gehen. Auch in Deutschland, ja, ihr seht das ja auch wirtschaftlich. Und die Moralwerte, ja, wir hatten jetzt, ich war völlig erstaunt, hier bei uns in Kleinschwäbisch Hall, ein CSD-Tag, ja, also dieser Tag, wo das sexuelle Vielfalt gefeiert wird. Ich war völlig erstaunt, wo ich da von der Polizei angehalten worden bin und kontrolliert worden bin, weil ich in die Richtung gefahren bin. Das ist schon erstaunlich. Aber wenn wir stehen bleiben, ja, es ist ein Zeugnis für die Welt und es gibt eine große Belohnung mal dafür. Und Leute werden an uns einfach Gott ein Stück weit erleben. Manche werden es ablehnen, aber manche werden auch auf uns schauen, denke ich. Ja, ich wiederhole noch mal ein bisschen. Die Hauptpunkte sind einfach, wenn dein Glaube wankt und du Probleme hast, denk daran, der Glaube fällt manchmal nicht einfach vom Himmel, sondern der Glaube ist manchmal einfach eine Suchbewegung zu Gott hin, dass wir uns da Zeit nehmen, ihn zu suchen, dass Gott uns einfach neuen Glauben schenken kann. Manchmal heilt er uns auch nicht sofort, wir haben auch manchmal nicht die Lösungen, die wir wollen, aber wenn du Glauben hast, dann ob du geheilt bist oder ob die Situation schwierig wird, ja, oder bleibt, du hast dann einen gewissen Frieden, ja. Und das macht den Unterschied, dieser Friede, der vom Glauben her dann auch rührt. Und dann suche einfach Gott. Und wer Gott sucht, ja, wer ihm dient, der bekommt einfach eine große Belohnung. Verachte es nicht, die kleinen Dinge, die du für Gott tust, ja, die kleinen Liebesdinge, die du für Gott tust, die haben eine große Belohnung. Und Gott sieht das, was wir für ihn tun. Und lass uns nicht so wie der Deismus denken, dass es nur aus Liebe zu Gott geschieht. Aus Liebe zu Gott, das ist gut, aber wir bekommen auch eine Belohnung. Das wirklich, weil das einfach auch biblisch ist, sollten wir das einfach auch glauben. Ja, und dann lass uns immer wieder an solche Leute denken, die einfach tolle Vorbilder sind, wie der Noah, der Carrie. Und auch an Leute denken, die einfach Erfahrungen mit Gott gemacht haben, dass Gott unsere Arbeit einfach total wertschätzt und dass Gott die Arbeit, die der Bruder tut, auch die nicht perfekt ist, dass er sie total wertschätzt. Ja, das war meine kleine Predigt. Ich hoffe, jeder von euch hat ein bisschen was mitgenommen für sich. Und ich würde noch mal ganz kurz zum Schluss beten.